Ja, ich begrüße euch auch alle nochmal ganz herzlich heute Morgen. Es ist Advent. Und ich bin sehr dankbar, dass schon an vielen Punkten in diesem Gottesdienst deutlich wurde, was Advent bedeutet, worum es im Advent geht. In unserer Zeit und Gesellschaft ist ja Advent eigentlich zur Vorweihnachtszeit verkommen. Sich auf Weihnachten vorzubereiten, das kann ganz gut sein, dass man sich darauf besinnt, was Weihnachten bedeutet. Meistens erstreckt sich aber dann doch darauf zu organisieren und in diesem Jahr ein bisschen auf eine andere Art und Weise, aber geblieben ist es irgendwie trotzdem. Aber wie heute schon der Wochenspruch und auch in vielen Liedern oder in den Liedern, die heute gesungen wurden, kam es immer mindestens in einer Strophe zum Ausdruck, dass Advent ja noch eine ganz andere Bedeutung hat. Advent heißt ja Ankunft. Und nun ist es sicherlich kein Fehler, daran zu denken, dass Jesus einmal hier angekommen ist in dieser Welt als kleines Kind. Aber es geht vor allem auch darum, darauf zu schauen, dass Jesus auch wiederkommen wird, wieder hier ankommen wird, auf eine ganz andere Art und Weise. Und darum soll es heute gehen, wenn Jesus wiederkommt. Darüber hat uns die Bibel nicht im Unklaren gelassen, wie das passiert und was dann passiert. Und ich habe heute einen Text dazu, den wir mal miteinander uns anschauen wollen. Da wird beschrieben, wie Jesus wiederkommt und es wird beschrieben, was dann sein wird. Da wird Jesus etwas sagen. Er wird etwas Wichtiges sagen. Er wird etwas Endgültiges sagen. Sozusagen ein letztes Wort sprechen. Das ist ja so eine Frage, wer hat denn das letzte Wort? Wer hat das letzte Wort? Das ist eine Frage, die sich manchmal so im Familienkreis stellt. Wer hat das letzte Wort? Aber das ist auch wirklich eine ganz wichtige Frage. Wer hat denn das letzte Wort? Denn wer das letzte Wort hat, der hat Recht. Und wer das letzte Wort hat, der hat auch Macht. In unserer Zeit und Welt, da ist eigentlich die Meinung weit verbreitet, der Tod hat das letzte Wort. Mit dem Tod ist alles aus. Und ich will mal sagen, das wäre ja nicht das Schlechteste. Oder anders gesagt, für alle, die nicht an Jesus glauben, denen würde ich das wünschen, dass es so ist. Denen würde ich das wünschen, dass der wäre ja einfach. Wir leben hier, der eine besser und der andere schlechter, hoffentlich besser. Und dann ist einmal Schluss und ich muss vor niemandem Rechenschaft geben, was ich in meinem Leben getan oder gelassen habe. Es spielt keine Rolle, es ist einfach Schluss. Damit kann man leben. Und das ist auch nicht unlogisch. Und wer nicht glauben will oder nicht glauben kann oder nie davon gehört hat, für den ist das doch einfach auch eine gute Lösung. Der Tod hat ja das letzte Wort. Jesus beansprucht das auch. Jesus beansprucht auch, das letzte Wort zu haben. Wer hat nun recht? Das ist ja eine Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss. Wer hat recht? Aber ehe wir dieser Frage nachgehen, wollen wir erst mal sehen, was nun Jesus hier spricht, wenn er wiederkommt und was seine letzten Worte sein werden. Und ich lese jetzt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, Verse 31 bis 46. Aber erst mal nur den Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, der Sohn des Menschen. Das ist eine Formulierung, die wir sehr oft lesen im Neuen Testament. Jesus bezeichnet sich so und er wird auch so bezeichnet. Über 80 Mal kommt das im Neuen Testament vor. Was bedeutet das eigentlich, wenn das geschrieben steht, der Sohn des Menschen oder der Menschensohn? Man hat ja so den Eindruck, das ist einfach die Beschreibung dafür, dass Jesus Mensch geworden ist. Aber es steckt etwas ganz anderes dahinter. Und da ja zu Juden das geredet worden ist, die Juden wussten, was damit gemeint ist, weil die Juden, die kannten ihre Bibel, also es war keine Bibel, die sie hatten, aber die kannten die Schriften. Und das wird an einer Stelle im Daniel mal Daniel Propheten beschrieben, was denn der Menschensohn ist, was denn das von Inhalt hat. Und zwar in Daniel 7, Vers 13, möchte ich mal lesen. Da schreibt der Daniel: Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und brachte ihn vor ihn. Und ihm, also diesem Menschensohn, wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum, dass es nicht zerstört wird. Da ist von einem Menschensohn die Rede, dem die Herrschaft über die Welt und damit auch die Gerichtsgewalt über die Welt gegeben wird. Also wenn in der Bibel von Menschensohn die Rede ist, dann ist von dem die Rede, der der Welt ein Herrscher und der der Welt ein Richter ist. Und so wird Jesus hier an dieser Stelle und auch an allen anderen Stellen beschrieben, wenn das dasteht. Und das kannten die Juden, das wussten die Juden. Und das ist auch der Punkt, warum er letztlich verurteilt worden ist. Als er in diesem Verhör war beim Hohen Rat, da hat Jesus gesagt: Ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten Gottes. Und als Jesus das sagt, da steht der hohe Priester auf und zerreißt sein Kleid und sagt: Was brauchen wir noch weitere Beweise? Das ist Gotteslästerung. Diesen Anspruch, den Jesus erhebt auf sich, Weltenherrscher und Weltenrichter zu sein, das durfte einfach nicht wahr sein. Mit diesem Anspruch wird Jesus wiederkommen als der Sohn des Menschen. Er wird kommen in seiner Herrlichkeit und die Engel mit ihm. Und jetzt lesen wir mal den Text weiter. Und vor ihm, also vor diesem Menschensohn, werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirten die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlage der Welt an. Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete, und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling, und ihr nahmt mich auf. Nackt, und ihr bekleidetet mich. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich, oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf, oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gabt mir nicht zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf, nackt und ihr bekleidet mich nicht, krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Und dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das ist schon ein krasser Text. Und eigentlich wollen wir das nicht hören. Drohen mit Strafe und Gericht, mit Hölle. Das ist nicht angesagt in unserer Zeit und auch unter uns Christen, ja, ist das ein Thema, was man eigentlich vermeiden will. Dass es eine Konsequenz hat, wie ich lebe. Angst machen gilt nicht. Aber mal ehrlich, Angst machen doch alle. Ich habe diese Predigt vor, ich glaube, im 30. Jahr das erste Mal gehalten. Da stand hier bei mir auf dem Zettel Angst vor Klimawandel, Angst vor Flüchtlingsströmen oder Angst vor Ärztemangel. Heute steht hier was anderes. Also es steht nicht da, aber es ist präsent. Die Angst ist da oder sie wird gemacht, wird verbreitet. Und es ist nicht die Frage, ob ich das darf oder ob man das machen sollte, Angst machen oder Angst schüren. Die Frage ist, steht dahinter wirklich eine Bedrohung? Gibt es wirklich einen Grund, dass wir Angst haben müssten? Das ist die Frage. Ist da etwas da, was Angst begründet? Dass eine Drohung oder eine Warnung berechtigt ist? Das ist die Frage, die geklärt werden muss. Mit der Angst, da kann man viele ungute Dinge anstellen. Leute, die Angst haben, über die kann ich leicht Macht gewinnen. Und ich kann Leuten Angst machen, um sie von meinen Überzeugungen oder sie von meinen Überzeugungen zu gewinnen. Ich kann auch mit der Angst Geschäfte machen. Und all das ist auch schon in Kirchen und Gemeinden passiert. Da wurde auch mit der Angst vor Gericht, vor Strafe, vor Hölle ein Geschäft gemacht. Die Frage ist, gibt es eine ernsthafte Bedrohung? Dass es gerechtfertigt wäre, dass Jesus das uns hier so knallhart sagt, vielleicht auch Angst macht. Die Frage ist, hat Jesus recht mit dem, was er hier sagt? Oder ist es nur heiße Luft? Ist das nur ein Trick, um Menschen für sich zu gewinnen, um Menschen zu fangen? Dann können wir darüber streiten und diskutieren. Stimmt das nur oder stimmt das nicht? Wer entscheidet denn das, ob Jesus recht hat? Woran entscheidet sich das? Und wer entscheidet das? Es gibt im Wort Gottes oder in der Weltgeschichte gibt es einen Dreh- und Angelpunkt, an dem sich diese Frage entscheidet und auch viele andere, eigentlich alle anderen. Und das ist die Auferstehung von Jesus Christus. Indem Gott, Jesus, auferweckt von den Toten, bestätigt Gott alles, was Jesus gesagt, getan, gelebt hat. Indem sich Gott, der Vater, zu seinem Sohn bekennt und ihn von den Toten wieder auferweckt, bestätigt er, ja, er hat recht. Das, was er sagt, stimmt. Und Paulus macht das auch einmal deutlich: Wenn es die Auferstehung von Jesus nicht gäbe, dann wäre alles hinfällig. Dann gäbe es keine Vergebung der Sünden, es gäbe keinen Frieden, es gäbe keine Hoffnung. Wir wären die jämmerlichsten aller Menschen. So bringt das auf den Punkt. Gott entscheidet, dass Jesus recht hat. Aber nun muss ich immer noch für mich und jeder Mensch muss das für sich entscheiden. Glaube ich das? Nehme ich das an? Glaube ich das? Vielleicht schauen wir uns mal an, was denn in diesem Gericht der Maßstab ist für verdammt und gerettet. Was ist der Maßstab in diesem Gericht, das stattfinden wird? Und es ist erstaunlich, dass da überhaupt nicht irgendwelche Schuld zur Sprache kommt. Dass wir etwas Schlimmes getan hätten oder dass Menschen etwas Schlimmes getan hätten, Sünde begangen hätten. Sondern es kommt nur ein Kriterium, was hier vorgebracht wird, nämlich getane oder schuldig gebliebene Liebe. Das ist der Maßstab in diesem Gericht. Getane oder schuldig gebliebene Liebe. Weiter muss Jesus gar nicht gehen. Dieser Text, der bietet ja eine, ja, so auf den ersten Blick so ein bisschen diese Sicht oder diese Haltung, ja, ich muss Gutes tun und dann komme ich in den Himmel. Das könnte ja so manchen Humanisten in die Karten spielen, ne, die das ja so vertreten. Und auch unter Christen ist das manchmal so Thema, ich muss mich einfach nur anstrengen und ich muss Gutes tun und dann komme ich in den Himmel. Wir sind doch keine schlechten Menschen. Da wird Gott schon gnädig sein. Aber es gibt zwei Tatsachen aus diesem Text, die das eigentlich sofort wieder zunichte machen, diese Sichtweise oder diese Haltung. Das erste ist das: Ich bin sicher, dass jeder von euch schon mal was Gutes getan hat. Schon mal aus Liebe wirklich was Gutes getan hat. Aber all das Gute, was wir tun, wiegt ja das nicht auf, was wir gelassen haben, wo wir Liebe schuldig geblieben sind, wo wir Gottes Wort nicht haben gelten lassen. Wir werden immer auch auf der Seite mitstehen, wo es heißt, ihr habt mich nicht besucht. Ihr habt mir nicht geholfen. Und ich bin sicher, dass alle von uns auch das schon in ihrem Leben gespürt, bemerkt haben, dass wir Liebe schuldig geblieben sind. Und der zweite Punkt ist der, wo Jesus denen sagt, dass sie gerettet sind, dass sie gerecht sind, weil sie eben das Gute getan haben, die wissen gar nichts davon. Die haben das gar nicht bemerkt. Wann war denn das? Was haben wir denn getan? Also wer mit diesem, die haben überhaupt keinen Anlass, sich auf irgendetwas zu berufen, irgendetwas vorzubringen, um zu sagen, Herr, das habe ich getan. Du musst mich doch gnädig ansehen. Da ist nichts da, worauf sie sich berufen in ihrem Leben, dass das reichen würde, um gerettet zu werden. Wer also so denkt, mit dieser Haltung lebt, ich muss nur versuchen, Gutes zu tun, dann geht es auch gut aus. Also diese Illusion wird hier genommen. Und dann ist ja die spannende Frage, wer zählt denn nun zu den Gerechten? Wer steht denn auf dieser Seite? Also ich muss da für mich sagen, ich kann dort nicht stehen. Ich bin auf jeden Fall auch Liebe schuldig geblieben. Wie lösen wir denn das auf? Nun ist es ja nicht der einzigste Text in der Bibel, nicht der einzigste Text im Neuen Testament, in den Evangelien. Da gibt es ja auch viele andere Texte, die wir damit lesen dürfen, lesen müssen. Und ich möchte mal einen Vers lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 24. Da sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist ja nur ein Wort, ein Satz, der scheint mit diesem Text von hier gar nichts zu tun zu haben. Das ist ja völlig komplett was anderes. Da geht es überhaupt nicht um Werke, um irgendetwas, was ich tun muss oder was ich lassen muss. Da ist ein ganz anderes Kriterium. Das Wort Jesu hören und ihm glauben. Dem glauben, der ihn gesandt hat. Also Gott glauben. Da geht es darum, Jesus zu glauben, dass er recht hat. Mit allem, was er sagt, mit allem, was er über mich sagt. Und was sagt er über mich? Dass ich von mir aus nicht gerecht werden kann. Und dass kein Mensch zum Vater kommen kann, als nur durch Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das muss ich glauben. Ich muss glauben, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um das Verlorene zu suchen, um die zu retten, die es von sich aus nicht sind, die von sich aus merken und erkennen, von mir aus kann ich nicht gerettet sein. Das muss ich ihm glauben. Und dann bietet mir Jesus Vergebung an. Und Jesus stirbt am Kreuz für meine Schuld. Er stirbt für meine schuldig gebliebene Liebe. Er nimmt das Gericht auf sich für meine schuldig gebliebene Liebe. Er nimmt es mir ab. Und mehr noch, er schenkt mir sein Leben, sein reines, sein heiliges, sein Gott wohlgefälliges Leben schenkt er mir. Und so sieht mich Gott. Wenn ich ihm das glaube, und so stehen wir dann vor Gott. Alles, was wir schuldig geblieben sind an Liebe, das hat Jesus weggenommen. Das ist weg. Das ist an Jesus vergeben. Und mir ist es vergeben. Das spielt keine Rolle mehr. Und all das, was wir aus Liebe getan haben, das bleibt übrig. Alles, was wir aus Liebe getan haben, bleibt übrig. Das ist doch stark. Nicht nur, dass uns unsere Schuld, unsere schuldig gebliebene Liebe vergeben wird, nein, auch das, was wir aus Liebe getan haben und was ja nicht aus uns selber geschieht, sondern was nur Jesus in uns bewirken kann, das bleibt. Das bleibt für die Ewigkeit. Nichts wird vergeblich sein, was wir aus Liebe getan haben, egal ob das jemand bemerkt oder nicht. Gott wird es bemerken und er wird es bewahren. Es wird für die Ewigkeit bewahrt, was aus Liebe geschehen ist. Und wir werden sogar noch dafür belohnt. Was für ein wunderbarer, grandioser Gott. Jesus liebt uns und deshalb sagt er uns die Wahrheit. Deshalb lässt er uns nicht im Unklaren darüber, was kommen wird, was sein wird. Aber wir Menschen, wir wollen oft die Wahrheit nicht hören. Wir werden lieber betrogen. Es ist jetzt schon ein bisschen her, ist in der täglichen Bibellese der Jeremia dran gewesen. Der hat sich den Mund fusselig geredet und hat das Volk darauf hingewiesen, was kommen wird. Und selbst als so nach und nach eingetreten ist, was er prophezeit hat, haben sie ihm nicht geglaubt. Sie wollten es einfach nicht hören. Und am Ende mussten sie mit der Konsequenz leben. Und so ist es auch bei Jesus. Jesus hält allen die Tür offen. Und er sagt uns die Wahrheit. Nicht, um uns fertig zu machen oder uns zu erschrecken, sondern um uns den Weg zu zeigen, wie wir aus dieser Bedrohung rauskommen. Jesus sagt, ja, es ist ernst, aber ich gehe ins Gericht. Ich bezahle für deine schuldig gebliebene Liebe. Nimm das doch an. In der Religion, da wird man oft betrogen. Und in der Menschheitsgeschichte ist irgendwie auch jede Sünde theologisch gerechtfertigt worden. Und das kannst du auch heute noch haben. Wenn du für irgendetwas eine Rechtfertigung brauchst, die bekommst du. Du findest einen Theologen, der dir das schön redet. Aber Jesus belügt uns nicht. Die Bibel sagt einmal, Herr, lehre uns bedenken, steht im Psalm, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Da steht nicht, auf dass wir fromm werden, sondern klug werden. Und klug werden, das heißt doch mal wirklich drüber nachzudenken. Ist das nicht wirklich etwas, was ich ernst nehmen sollte? Klug werden heißt, einmal zuzuhören. Aber in unserer Zeit, in unserer Welt, da gilt ein anderes Motto. Andreas Borani, ein Sänger, der vielleicht manchen bekannt ist, in einem seiner Lieder, da ist eine Textzeile, da heißt es, ein Leben lang ohne Reue, vom ersten Schritt bis zum Grab. Ein Leben lang ohne Reue, vom ersten Schritt bis zum Grab. Vielleicht soll das irgendwie Lebensfreude und Lebensmut und Lebensinhalt darstellen. So wie, ja, tu, was du willst, tu, was dir gefällt. Du lebst nur einmal so in der Richtung und du musst auch nichts bereuen, was du tust. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, das ist das armseligste Leben, was man sich nur vorstellen kann. Ein Leben ohne Reue ist auch ein Leben ohne Vergebung und ohne Versöhnung. Wer nichts bereut, der wird auch um nichts, um Vergebung bitten und der wird auch keine Vergebung empfangen. Und wenn ich nichts bereue, dann heißt es ja nicht, dass ich nichts falsch gemacht habe, sondern einfach nur, dass ich es nie eingesehen habe oder nie wahrhaben wollte. Das ist nicht klug. Das ist töricht. Jesus weist uns darauf hin, was kommen wird, dass wir eine Möglichkeit haben, unser Leben vom Ziel her zu sehen, worauf es hinausläuft. Und dass wir uns darauf einstellen können, dementsprechend auch unser Leben zu gestalten. Und das Angebot nicht auszuschlagen, das uns Jesus bietet. Dazu ist er an die Welt gekommen, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns heimzuholen, dass wir am Ende auf der Seite der Gerechten stehen. Nicht, weil wir es gemacht hätten oder weil wir es vollbracht hätten, sondern weil es uns von Jesus geschenkt wird. Und das wünsche ich uns, dass uns das deutlich wird, bewusst wird und wir danach leben. Dass Jesus recht hat und dass es gut ist, auf ihn zu hören. Ich möchte noch beten mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du aus Liebe zu uns in diese Welt gekommen bist. Du hast dich verletzlich gemacht, du hast dich klein gemacht. Du bist durch viele Nöte hindurchgegangen und hast die ganze Not unserer Sünde, unserer Schuld auf dich genommen und hast dafür das Gericht empfangen, das gerechte Gericht, was uns treffen müsste, um uns von diesem Gericht zu befreien. Und ich danke dir, Jesus, für diese Liebe, für diese Gnade, dass wir durch dich die Gerechtigkeit bekommen, die vor Gott gilt. Und ich bitte dich für jeden von uns, dass das jeder ergreift oder festhält, je nachdem. Und wir bitten dich für die Menschen um uns herum, Herr, in unserem Land, in unserem Volk, dass das noch viele erkennen und dass wir es doch auch bezeugen, da wo wir Möglichkeit und Gelegenheit haben. Herr, lass doch die Menschen erkennen, dass sie dich brauchen. Und lass es in dieser Advents- und Weihnachtszeit auch wieder deutlich und sichtbar werden, dass du um die Menschen ringst und sie zu dir ziehen möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du nicht müde wirst und dass du nicht aufgibst. Und dass du einfach jedem Menschen diese Rettung bietest. Wir preisen dich, Herr. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.